Manche Lebensphasen fühlen sich an wie ein ständiges Ringen. Wir halten durch, wir bleiben stark, wir kämpfen, manchmal sogar gegen uns selbst. Und dann, fast unbemerkt, verändert sich etwas. Nicht, weil wir versagt hätten, sondern weil der Kampf seinen Sinn verloren hat. Der Körper beginnt leiser zu sprechen, die Praxis langsamer zu werden und die Fragen, die bleiben, lassen sich nicht mehr mit Kraft beantworten. In der hinduistischen Mythologie gibt es einen Gott, der genau das lernen musste. Einen Gott des Donners, des Sieges, der Tat. Einen Kämpfer, der erkannte, dass Weisheit nicht erobert werden kann.
Von Yogis und Heldinnen. Alte Yoga-Geschichten neu erzählt.
Hallo und willkommen. Mein Name ist Anja. In meinem Podcast erzähle ich dir Geschichten, die längst vergessene Wahrheiten in dir wachrufen könnten. Bist du dazu bereit? Die heutige Geschichte erzähle ich mir irgendwie so ein bisschen selbst. Sie berührt mich nämlich, weil sie mir näher ist, als ich es zunächst wahrhaben wollte. Ich war als Kind ziemlich angepasst, nach außen oft ruhig, verlässlich, kaum auffällig, doch unter dieser Oberfläche lebte eine andere Stimme, laut, widerspenstig, wach, eine innere Unruhe, die keinen Platz hatte und deshalb irgendwie abwartete. Und in der Jugend fand sie dann wohl ihr Ventil. Die Rebellion kam zwar nicht explosionsartig, sondern eher beharrlich. Und sie wuchs mit mir, näherte sich an Erwartungen, an Bildern davon, wie ein Leben auszusehen hatte. Und je klarer diese Bilder wurden, desto entschlossener stellte ich mich daneben. Und in meinen 20ern und 30ern erreichte diese Bewegung ihren Höhepunkt. Ich lebte total gegen den Takt, den man mir zugedacht hatte. Ich bekam Kinder, früh, unverheiratet, aber nicht aus Trotz, sondern aus einem tiefen inneren Drängen. Und dann zog ich weiter, von Ort zu Ort, zwar nicht rastlos im äußeren Sinne, sondern eher suchend. Und irgendwie passte ich in kein festes Raster. Und schon gar nicht in so einen geregelten Alltag zwischen 9 und 5 und wählte stattdessen lieber die Selbstständigkeit, den Körper, die Bewegung, das Lehren. Und zwar nicht als Karriere, sondern eher als Ausdruck. Und auch in Beziehungen blieb ich nicht. Ich ging, wenn ich spürte, dass ich vom anderen etwas erwartete, das ich mir selbst noch nicht geben konnte. Und damals nannte ich es die große Freiheit. Und heute weiß ich, es war eine Form des Unterwegsseins, innen wie außen. Und ich war wirklich selten sehr still. Ich war immer irgendwie auf dem Sprung, immer im Werden, immer in der Hoffnung, irgendwo anzukommen. Und das Schöne am Älterwerden ist nicht nur die Ruhe, sondern der Blick zurück, die Fähigkeit, die eigene Geschichte nicht mehr erklären zu müssen. Heute erkenne ich die Linien, die sich durch mein Leben ziehen, sehe den Sinn in den Umwegen und die Notwendigkeit der Unruhe. Und ich kann gütig werden mit der Frau, die all das gelebt hat. Nicht, weil ich denke, dass ich alles richtig gemacht hätte, sondern weil es irgendwie ehrlich war. In jungen oder fordernden Lebensphasen kämpfen wir oft um Haltung, um Leistung, um Identität. Und dann ist Yoga ja auch Tun, Formen, Halten und Optimieren. Doch irgendwann verändert sich etwas. Der Körper fordert Pausen, Antworten werden nicht mehr schneller, sondern tiefer und die Yoga-Praxis wird zuhören, nicht durchsetzen. Und hier ist eine passende und eher leise, wenig heroische Geschichte aus dem Chandogya Upanishad, die im Yoga-Kontext sehr selten erzählt wird. Und wie immer erzähle ich sie stark verkürzt und in meiner eigenen Version. Höre eine Geschichte über den Übergang von Kämpfen zum Lauschen mit Indra, den wir unter anderem schon aus Episode 6 kennen. Indra und die Kunst des Wartens. Es gibt Götter, die werden geboren, um zu handeln. Und es gibt Götter, die müssen erst lernen, still zu werden. Indra war ein Gott der ersten Art. Er war der Herrscher der Devas, der Götter des Lichts. Sein Name war verbunden mit Blitz und Donner, mit Schlachten, Siegen und berauschenden Hymnen. Wo Indra erschien, wurde entschieden. Wo er kämpfte, wurde Ordnung geschaffen. Oder zumindest das, was man dafür hielt. Er war jung an Jahren, zumindest im Maß der Unsterblichen, doch alt an Ruhm. Seine Arme waren stark vom Halten der Waffe, sein Blick gewohnt, nach außen gerichtet zu sein, auf Feinde, auf Aufgaben, auf das nächste Ziel. Indra war es gewohnt, dass die Welt reagierte, sobald er handelte. Wenn er sprach, wurde gehört. Wenn er kämpfte, wichen die Kräfte. Und wenn er entschied, folgten andere. Und doch kam der Moment, in dem all das nicht mehr genügte und etwas begann in ihm zu bröckeln. Nicht sichtbar, nicht dramatisch. Es begann nicht mit einer Krise, nicht mit einer Niederlage. Es begann leise mit einem Gedanken, der sich nicht vertreiben ließ. Eine Frage, die sich nicht erschlagen ließ. Wer bin ich, wenn ich nichts tue? Wer bin ich, wenn niemand mich braucht? Wer bin ich jenseits von Macht, jenseits von Rolle, jenseits von Sieg? Indra gewann Schlachten, aber der Sieg sättigte ihn nicht mehr. Er hörte Lobpreisungen, doch sie klangen hohl. Die Welt gehorchte ihm und trotzdem blieb die Frage, die sich nicht vertreiben ließ. Wer bin ich, wenn es nichts mehr zu erobern gibt? Diese Frage war neu und sie machte ihn unruhig. Unsichtbar für andere, aber spürbar für ihn. Und je mehr er versuchte, sie zu übertönen mit Taten, mit Lärm, mit neuen Aufgaben, desto deutlicher wurde sie. Schließlich tat Indra etwas, das niemand von ihm erwartete. Er verließ seinen Thron. Nicht aus Flucht, sondern aus Sehnsucht. Er machte sich auf den Weg zu Prajapati, dem Schöpfer, dem Hüter des Ursprungswissen. Man sagte, Prajapati spreche selten, aber wenn er sprach, dann nicht zum Verstand, sondern zum Kern. Indra kam nicht allein, denn kein Gott geht gerne allein, wenn es um Erkenntnis geht. Auch Virochana, der Anführer der Asuras, war aufgebrochen. Beide suchten Erkenntnis über das Selbst, über das, was jenseits von Körper, Name und Geschichte liegt. So kamen sie gemeinsam an, Licht und Schatten, Ordnung und Widerstand, und standen vor Prajapati. Der Schöpfer empfing sie ohne Eile. Er sah sie an, als hätte er sie schon immer gesehen. Und dann sagte er nur ein einziges Wort. Wartet. Keine Lehre, keine Prüfung, kein Kampf. Und so blieben sie einen Tag, eine Woche, ein Jahr, dann 10, dann 32. 32 Jahre des Wartens. Für Sterbliche wäre das ein Leben gewesen. Für Götter war es unerquicklich. Virochana wurde ungeduldig, für ihn war es eine Zumutung, für Indra ein innerer Krieg. Sein Körper wollte handeln, sein Geist argumentieren, sein Stolz sich beweisen, doch nichts davon fand ein Ziel. Und so blieben sie und schwiegen und warteten. Als Prajapati schließlich sprach, führte er sie zu einem stillen Wasser. Das Selbst, sagte er, ist das, was ihr hier seht. Virochana blickte begeistert auf sein Spiegelbild, jung, kraftvoll, eindeutig. Zufrieden kehrte er um. Eine Antwort war eine Antwort. Indra jedoch blieb zurück. Er schaute in das Wasser und sah etwas anderes. Er sah Alter, er sah Verletzbarkeit, er sah den Tod. Und er wusste, das kann es nicht sein. Also kehrte er um. Prajapati ließ ihn wieder warten, wieder vergingen Jahre, wieder kam eine Erklärung, wieder erkannte Indra, das ist es nicht. Der Atem ist es nicht, der Traum ist es nicht, Der Gedanke ist es nicht. Mehrmals hätte er gehen können, mehrmals war der Weg zurück offen, doch jedes Mal, wenn er sich abwandte, spürte er noch nicht. Und jedes Mal ließ er etwas zurück. Eine Gewissheit, einen Stolz, eine schnelle Antwort. Nicht seine Kraft, aber sein Drang, sie zu beweisen. Nicht seinen Mut, aber seine Ungeduld. Nicht seine Würde, aber seine Hast. Mit jedem Zurückkehren wurde er leiser, nicht schwächer, aber durchlässiger. Seine Schultern trugen weniger Kampf. Seine Fragen wurden langsamer. Irgendwann kam er nicht mehr mit Forderungen, sondern mit Bereitschaft. Er hatte aufgehört, etwas beweisen zu wollen. Und erst dann, so erzählen es die alten Texte, sprach Prajapati anders, nicht belehrend, nicht erklärend, sondern öffnend. Er sprach vom Selbst als dem, was hört, wenn nichts gesagt wird. Als dem, was bleibt, wenn Handlung endet. Als dem Raum, in dem selbst die Götter nur Gäste sind. Indra verstand nicht sofort, aber er blieb, und in diesem Bleiben öffnete sich Raum und geschah die eigentliche Wandlung. In diesem Raum geschah etwas, das kein Sieg hätte bringen können. Indra hörte. Nicht mit den Ohren, nicht mit dem Verstand. Er hörte das, was bleibt, wenn nichts mehr verteidigt wird. Er hörte das, was da ist, bevor man sich erhebt. Er hörte das, was weder kommt noch geht. Und Prajapati sprach kein Wort mehr. Es war nicht nötig. Denn Indra erkannte, das Selbst ist nicht das, was handelt, nicht das, was kämpft, nicht einmal das, was sucht. Das Selbst ist das, was wartet, ohne zu ermüden, was lauscht, ohne zu greifen, was ist, ohne etwas werden zu müssen. Als Indra schließlich ging, war er derselbe und doch nicht mehr. Er trug keine neue Waffe und auch kein neues Wissen oder Beweis, sondern eine Stille, die ihn nicht mehr verließ. Er würde weiter handeln, weiter herrschen, weiter kämpfen, wenn es nötig war. Aber etwas hatte sich verschoben. Sein Zentrum lag nicht mehr im Außen. Vielleicht ist diese Geschichte deshalb so kostbar für uns auf der Matte und im Leben, weil wir erkennen können, dass es Lebensphasen gibt, in denen wir kämpfen müssen, für Haltung, für Richtung, für Wahrheit, und andere Phasen, in denen das Kämpfen uns nicht mehr weiterträgt. Denn auch wir beginnen oft wie Indra, ehrgeizig, willensstark, kämpfend. Wir formen Haltungen, sammeln Erfahrungen, bauen Identität auf und irgendwann, und manchmal leise und trotzdem schmerzhaft, ruft etwas anderes und dann beginnt auch eine andere Praxis. Eine, die vielleicht weniger sichtbar ist, die langsamer ist und die tiefer hört. Und Yoga kennt genau diesen Übergang vom Tun zum Spüren, vom Halten zum Lauschen, vom Beweis zur Beziehung. Und nicht da, weil wir weniger geworden sind, sondern weil wir näher gekommen sind. Dann spricht der Körper langsamer, die Praxis wird stiller und die Fragen werden tiefer und irgendwie auch unbeantwortbarer. Und dann beginnt eine neue Phase des Zuhörens. Und vielleicht ist Yoga dann nicht mehr der Ort, an dem wir uns beweisen, sondern der Raum, in dem wir uns erinnern, wer wir sind, wenn nichts mehr verteidigt werden muss, wenn der Kampf endet und Lauschen beginnt. Und diese Geschichte lässt sich so wunderbar übersetzen in den Übergang von Yang zu Yin. Asana als Beweis geht also hin zu Asana als Dialog. Und damit stellt sich die Frage, was zeigt sich mir, statt was kann ich zeigen? Vielleicht ist ein Lauschen keine neue Phase, sondern das, was erst möglich wird, wenn das Kämpfen müde geworden ist. Und für die heutige Geschichte wäre eine der großen Asanas irgendwie unpassend, finde ich. Denn es geht ja nicht um Eindruck, sondern um Reife, Rückzug und Lauschen. und eine weniger bekannte, sehr stimmige Asana für Indra und die Kunst des Wartens ist Yoni Mudra Asana, die Haltung des inneren Raums oder die Haltung der Quelle, eine sitzende Haltung mit besonderer Handstellung. Yoni Mudra Asana ist keine Pose des Handelns, sondern des Zurückziehens der Sinne, also Pratyahara in körperlicher Form. Sie steht genau an der Schwelle zwischen Tun und Nicht-Tun. Und dabei ist der Körper aufgerichtet, aber nicht aktiv. Die Sinne wenden sich nach innen und die Aufmerksamkeit lauscht, statt zu lenken. So wie Indra am Ende seiner Reise, wach, präsent und still. Und deshalb ist Yoni Mudra kein Rückzug aus Schwäche, sondern aus innerer Souveränität. Yoni Mudra Asana taucht selten in modernen Yoga-Klassen auf. Vielleicht, weil sie nicht so spektakulär ist. Vielleicht, weil sie sich eben nicht so toll fotografieren lässt. Vielleicht, weil sie nichts leistet im Äußeren. Und genau deshalb, finde ich, passt sie auch so super. Sie verlangt Reife, Geduld und die Bereitschaft, nichts festzuhalten, weder Haltung noch Gedanken. Es gibt Haltungen, die uns stärker machen. Und es gibt Haltungen, die uns still genug machen, um zu hören. So, das war's für heute mit der Episode. Aber keine Sorge, in 14 Tagen geht's ja schon wieder weiter. Außerdem habe ich mir vorgenommen, mal wieder einen Gast einzuladen. Und ich hoffe, das klappt ganz bald. Schreib mir gerne eine E-Mail auf yoga@anyayoga.com, wenn du Fragen, Feedback oder eine Geschichte für mich hast oder auch ein Thema, das dich gerade beschäftigt und zu dem du dir eine Geschichte wünschst. Ich sag danke fürs Zuhören und dabei sein. Schau dir gerne auf Instagram ein Bild von Yoni Mudra an. Und wenn du dich gerade fragst, ob die Geschichte aus der heutigen Episode wahr ist, dann sei dir gesagt, diese Geschichte ist ganz genau so passiert, bis auf die Teile, die erfunden wurden. Aber die Wahrheit darin, die bleibt. Musik.